Dantons Tod von Georg Büchner. Eine Lektürehilfe fürs Ohr. Inhaltsangabe des ersten Aktes. Dantonisten, Robespierristen und das Volk.
Wie würdest du den Inhalt des ersten Aktes zusammenfassen?
Nun ja, die erste Szene zeigt Danton mit einigen Vertrauten des Nationalkonvents, seiner Frau Julie und weiteren Damen, wobei die Diskussion der Herren um das weitere politische Vorgehen geht und Danton seine Distanz zu den Aktivitäten offenbart. In der Folgeszene wird ein Streit zwischen einem Bürger Simon und seiner Frau gezeigt, weil die Tochter sich prostituiert, um die Familie ernähren zu können. In einer weiteren Szene wird so etwas wie Lynchjustiz gegen verdächtige Bürger gezeigt, bis Robespierre sich mit einer Rede an die Menge wendet. Nach einer Zwischenszene, die dazu dient, den Deputierten Legendre vor dem Revolutionstribunal zu warnen, werden Danton und Lacroix in der Gesellschaft von Grisetten gezeigt.
Von Grisetten?
Ja, das sind Prostituierte. Zudem wird Danton bedrängt, sich mit Robespierre zu verständigen, sodass er dann doch zu Robespierre geht, wo dann aber ihre gegensätzlichen Standpunkte als offenbar unversöhnlich aufeinander prallen. Als Danton geht und Robespierre allein ist, kommt Saint-Just und bestärkt ihn, gegen Danton vorzugehen.
Na, das war ja schon ganz schön zusammengefasst. Aber dieser sehr abstrakte Ablauf sagt ja noch nicht viel aus.
Ganz recht. Der Inhaltsangabe müsste nun die inhaltliche Erörterung folgen.
Inhaltliche Erörterung des ersten Aktes. Die Exposition.
Also, was man aus diesem ersten Akt erfährt, ist ja nach meiner Ansicht schon im besten Sinne eine Exposition. Das heißt, man erfährt von der Konfliktsituation, aus der die späteren Verwicklungen und folgenschweren Ereignisse entstehen. Man lernt Danton und Robespierre als zwei Protagonisten der Revolution kennen und schließlich spürt man in den Szenen auch die Stimmung des Volkes.
Da fällt mir übrigens ein, dass schon der Klassiker Goethe im Egmont solche Bürgerszenen eingebaut hat. Und von Shakespeare her kennt man das sowieso.
Danton, ein Epikureer?
Nun, man sagt dem Haupthelden Danton auch epikureische Tendenzen nach. Soll das bedeuten, dass er damit ein Lebemann ist?
Nein, dem widerspricht doch schon seine führende Rolle zu Beginn der Revolution. Seine Amouren, seine scheinbare Lethargie, auch sein Zynismus und Agnostizismus sind eher die Reaktion eines Enttäuschten, der eingesehen hat, dass die Mittel, welche die Revolutionäre für ihr Ziel einsetzen, inhuman und ungerecht sind. Sein Gewissen drückt ihn seit den Septembermorden, denen er nicht widersprochen hat.
Warum redet man dann eigentlich von dem Epikureer, Danton? Ich weiß, dass man Epikur schon in der Antike missverstanden und später aus ihm einen Philosophen gemacht hat, der für Genusssucht und Eigenliebe steht.
Ja, bei Danton handelt es sich um eine Anpassungsverweigerung an die Automatismen und Mechanismen einer revolutionären Energie, die offenbar nicht mehr zu stoppen ist. Die bloße Nützlichkeit für ein erstrebenswertes Ziel rechtfertigt noch nicht ein unmoralisches Handeln.
Stimmt, schon die Eingangsszene zeigt Danton. Bezeichnenderweise abseits sitzend von den Spielenden.
Richtig. Das Spiel hier ist ein Verweis auf das abgekartete Spiel der Revolution, bei dem er in dieser Form nicht mehr mitspielen kann.
Epikureisch zu handeln bedeutet für Danton, der menschlich-ethischen Natur gemäß zu handeln. Und das verträgt letztlich für das Individuum keine Dogmatisierung des Handelns, wie sie bei Robespierre und Saint-Just zu beobachten ist.
Danton ist also kein sinnfroher Genießer, sondern hat vielleicht nur die vage Utopie, ein Stückchen Glück in der privaten Distanzierung zu finden.
Aber kann nicht doch das revolutionäre Ziel die vorübergehend falschen Mittel rechtfertigen? Auch oder gerade für einen Danton, der doch zeitweise die Seele der Revolution war.
Danton hat erkannt, dass die Revolution dem Volk, dem der ganze Kampf gegolten hat, nichts gebracht hat. Was auch ein Bürger in der Szene, eine Gasse, so formuliert.
Wir laufen wie zuvor auf nackten Beinen und frieren.
Andererseits hat er erkannt, dass er keine Möglichkeiten des politischen Handelns in der gegenwärtigen Situation und bei diesen Machtverhältnissen hat. So verweigert er jede Aktivität, um seine distanzierte und individuelle Stellung zu behaupten. Freilich fällt mehrmals das Wort:
Sie werden es nicht wagen.
Danton kann sich als Volksheld nicht vorstellen, dass der sogenannte Wohlfahrtsausschuss auch gegen ihn vorgehen werde.
Wohlfahrtsausschuss? Ich höre wohl nicht recht. Was hat das mit Wohlfahrt zu tun? Ein schöner Wohlfahrtsausschuss war das ja, der vorübergehend die Staatsmacht darstellte.
Ja, Im Französischen hört es sich ein wenig besser an. Comité de salut public, also Ausschuss für das Staatswohl. Aber auch natürlich euphemistisch gemeint. Das heißt beschönigend. Eine besondere Tragik liegt darin, dass der Wohlfahrtsausschuss 1793 ausgerechnet auf Antrag Dantons eingerichtet worden war.
Ach du meine Güte, aber man erlebt Danton doch in einigen Szenen als einen sinnenfrohen Lebemann.
An welcher Stelle denn?
Ja, das fällt mir jetzt so schnell nicht ein.
Siehst du, Büchner zeichnet Danton nirgendwo als sinnenfrohen Genießer. Er zeigt ihn auf Distanz zu dem streng moralischen Robespierre.
Das Laster muss bestraft werden, die Tugend muss durch Schrecken ersetzt werden. Ich verstehe das Wort Strafe nicht, mit deiner Tugend.
Das trifft auch auf vermeintlich private Vergnügungen von Danton zu, wenn er sich nicht zum Komplizen, zum Kollaborateur vom Schlage Robespierres machen lassen will. Bei Robespierre bedeutet menschliches Handeln ein Funktionieren nach dogmatischen Regeln.
Ich sage dir, wer mir in den Arm fällt, wenn ich das Schwert ziehe, ist mein Feind. Seine Absicht tut nichts zur Sache.
Danton aber will sich seine individuelle Identität nicht rauben lassen. Aber natürlich versagt er als Mensch der Öffentlichkeit und als Politiker, der sich nicht einfach ins Private flüchten kann. Er resigniert und kapituliert. Dazu kommen seine Gewissensbisse wegen der Septembermorde, was ihn wohl einen Blick in die Absurdität des Daseins tun lässt. Das führt zwangsläufig zur Verzweiflung.
Das erklärt seine Passivität?
Ja, genau. In einer entgötterten Welt bekommen geschichtsmächtige Entscheidungen, wie sie die Revolutionäre manchmal treffen müssen, keine Bestätigung ihres Sinns. Das bringt Danton unter anderem zum passiven Verhalten. Er ist illusionslos geworden wegen der Immergleichheit des Lebens. Danton sucht nach einem Asyl im Nichts. Seine Genussbereitschaft, sein Tändeln mit den Grisetten und diese Dinge sind eigentlich eine Attacke gegen die Moral derer wie Robespierre, die nur das elende Vergnügen kennen, andere schlechter zu finden als sich selbst.
Ah, das leuchtet mir jetzt ein.
Mich erinnert das auch an ein Wort Nietzsches, nämlich, dass die Erkenntnis das Handeln tötet. Zum Handeln gehöre das Umschleiern durch die Illusion.
Das finde ich sehr gut gesagt.
Danton wirkt wie ein Wissender, Erkennender, der die unheilvollen Folgen des revolutionären Tuns im Sinne Robespierres und Saint-Justs erkennt, während der Antrieb von Robespierre wohl auf eine visionäre Illusion gründet. Danton aber hat sich schon im ersten Akt von seinen Illusionen verabschiedet.
Kannst du da eine markante Stelle nennen?
Ja, gleich in der ersten Szene, als Camille ihn auffordert.
Danton, du wirst den Angriff im Konvent machen.
Antwortet Danton.
Ich werde, du wirst, er wird, wenn wir bis dahin noch leben, sagen die alten Weiber. Nach einer Stunde werden 60 Minuten verflossen sein, nicht wahr, mein Junge?
Danton konjugiert hier das Werden, was auch eine Trennung von Reden und Handeln bedeutet, und lässt signalisieren, dass er die Nutzlosigkeit des Handelns meint.
Nach einer Stunde werden 60 Minuten verflossen sein. Robespierre, der Moralist.
Und Robespierre? Ist er nun wirklich ein Moralist?
Was heißt schon Moralist? So nennt man auch heutzutage einen Menschen, der gerne auf die moralische Verantwortung bei sich und den anderen verweist, ohne dass den anderen immer einleuchtet, warum dieses ethische Verhalten, das er beschwört, nun das Beispielhafte sein soll.
Danton, das Laster ist zu gewissen Zeiten Hochverrat.
Da Robespierre das eigentliche Anliegen der Revolution, die Verbesserung der sozialen Verhältnisse für das Volk, nicht bewirken kann, macht er das Mittel sozusagen zum Zweck, die Tat erhält ihren Wert in sich. Um somit einem solchen Aktivismus des Tötens eine Scheinlegitimation zu verschaffen, braucht er das Tugendideal.
Aber das klingt doch bei ihm alles ganz echt.
Das stimmt schon. Er ist zwischenzeitlich wohl selber davon überzeugt, weil er von einem messianischen Sendungsbewusstsein bestimmt ist. Dazu verleitete ihn natürlich auch die allmähliche politische Allmächtigkeit, die ihm zufiel. Es gibt mehrere Passagen im Text, übrigens auch in den tatsächlichen Reden des historischen Robespierre, die seine Erlöserfunktion betonen. Und damit seine Erlöserfunktion durchgesetzt werden kann, muss er eben auch die Sünder bestrafen können.
Er hat sie mit seinem Blut erlöst, und ich erlöse sie mit ihrem eigenen. Ich nehme die Sünde auf mich. Er hatte die Wollust des Schmerzes, und ich habe die Qual des Henkers. Wer hat sich mehr verleugnet, ich oder er?
Ach du liebe Zeit, unfassbar, dass er sich mit Jesus verglichen hat. Das ist ja ein Ding.
Das kann man wohl sagen.
Dann ist Robespierres Maxime, dass die Tugend durch den Schrecken herrschen muss, ja wohl auf diesen selbsternannten Erlöser zu beziehen, der am besten die moralische Interpretation dieser Maxime zu garantieren scheint. Ist es denn nicht so, dass demgegenüber Danton die humanen Positionen bürgerlicher Aufklärung vertritt?
So ist es.
Robespierre, ein Machiavellist?
Könnte man Robespierre nicht auch als einen Machiavellisten bezeichnen?
In seiner radikalsten Form wohl, aber nicht prinzipiell. Für Machiavelli war nur der politische Erfolg entscheidend und rechtfertigte alle Mittel zum Erfolg. Nur hätte Machiavelli den politischen Selbstmord eines solchen Terrorregimes wie das von Robespierre weder gut geheißen noch für klug erklärt.
Genau. Entscheidend für Machiavelli war, dass der Souverän den Schein des guten und besten Herrschers haben musste. Er musste es nicht sein, er musste gut scheinen.
Ja, das ist wohl wahr. Er hatte viel besser verstanden als Robespierre, wie viel am Schein der Anständigkeit und Redlichkeit lag.
In seiner großen Rede vor dem Jakobinerclub im ersten Akt lässt Robespierre ja schon etwas erahnen, wie er seine Politik versteht.
Ja, übrigens sind Teile dieser Rede wortwörtlich oder paraphrasierend einer Rede entnommen, die der historische Robespierre gehalten hat.
Die Waffe der Republik ist der Schrecken. Die Kraft der Republik ist die Tugend. Die Unterdrücker der Menschheit bestrafen ist Gnade. Ihnen verzeihen ist Barbarei.
Dieser Robespierre ist ja geradezu ein Paradebeispiel für einen fanatischen Moralisten oder jedenfalls für einen, der sein Tun mit der von selbst interpretierten Moral rechtfertigt. Das lässt doch auch für unsere Gegenwart Aktualisierungen des Dramentextes zu, oder nicht? Verbindungen zu fanatisierten Gruppen, meistens aus religiösen Gründen motiviert.
Du denkst an Al-Qaida und andere fanatische Islamisten?
Ja, nicht nur. Auch an die Bader-Meinhof-Gruppe, die aber nicht aus religiösen Motiven heraus agierte, sondern aus Linksradikalen. Ich denke an alle fanatisierenden Moralisten aus meiner Sicht.
Schon möglich.
Die Lage des einfachen Volkes.
Schließlich spielt ja auch das Volk selber eine Rolle in den Straßenszenen. Das ist ja sehr realistisch gemacht von Büchner, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Letztlich sollte es ja um das Volk gehen. Und man kann sehr gut aus dem Drama erkennen, wie die Not sich äußert. Die Hoffnung auf eine Besserung durch die Revolution.
Auch die Unzufriedenheit mit der herrschenden Situation wird deutlich, wie sich auch Reaktionen auf demagogische Verführungen ablesen lassen, die sich in Sprachhülsen und Phrasen äußern.
Sie haben uns gesagt, schlagt die Aristokraten tot, das sind Wölfe. Wir haben die Aristokraten an die Laternen gehängt. Totschlagen, wer lesen und schreiben kann.
Kann man dann nicht sagen, dass die Revolutionäre überhaupt kein Konzept haben, um soziale Veränderungen einzuleiten, die zu einer Verbesserung der Notleidenden führen könnte? Mit dem Totschlagen von Mitgliedern des Adels ist es ja nicht getan, es sei denn, man hat den Hass gegen König und Adel und deren Versagen etwas befriedigt. Aber das füllt nicht die Mägen und bessert nicht den Stand.
Ja, Sie merken allmählich, dass diese Politik Robespierres Ihnen extrem schadet.
Köpfe statt Brot, Blut statt Wein.
Die Guillotine arbeitet wie zur Zeit Roms zu zirzensischen Zwecken. Das Volk wird abgelenkt von seinen eigentlichen Interessen. Eine Kluft zwischen Reden und Handeln, zwischen proklamierten Zielen und realistischer Umsetzung in der Praxis ist deutlich erkennbar.
Namen und Begriffe.
Nun musst du mir aber noch einige Namen und Formulierungen aus dem ersten Akt erklären. Natürlich sind nicht alle für das Verständnis des Dramas wichtig, aber einige wohl doch. Also, dass die Jakobiner nach dem ursprünglichen Versammlungsort, dem Jakobskloster benannt, die Radikalen sind und die Girondisten die Gemäßigten, das habe ich schon verstanden. Aber warum nennt man die Jakobiner auch die Montagnards, übersetzt als Bergpartei?
Weil sie und die Cordeliers, die eine Sektion der Jakobiner darstellen, die oberen Sitze im Parlament einnahmen, demgegenüber die Girondisten die unteren.
Und warum heißen denn die Sans-Culottes so?
Das heißt ja, wörtlich übersetzt, ohne Hosen. Aber natürlich liefen die nicht ohne Hosen herum. Sie hießen so, weil sie keine Kniehosen, französisch culotte, wie der Adel trugen, sondern lange Hosen, nämlich Pantalon, die zur Statusbekleidung der Jakobiner wurden.
Und was ist mit den Hébertisten?
So nannte man die Anhänger von Jacques René Hébert, der eigentlich zu den radikalsten Revolutionären gehörte und das Christentum abschaffen wollte unter Einführung des Kultus der Vernunft. Weil er dem Gemeinderat von Paris die Macht vor dem Wohlfahrtsausschuss zubilligen wollte, kam er unter Anklage Robespierres.
Und die Dezemviren?
Gemeint sind damit die 10 Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses. Sie sehen sich in der Tradition der Römischen Republik, wo ein Ausschuss von 10 Männern das 12-Tafel-Gesetz für Rom aufstellte.
Und noch etwas fällt schon im ersten Akt auf, die Sprache. Wenn Hérault in der Eingangsszene sagt,
Sie möchten uns zu Antediluvianern machen. Saint-Just sähe es nicht ungern, wenn wir wieder auf allen Vieren kröchen, damit uns der Advokat von Arras nach der Mechanik des Genfer Uhrmachers Fallhütchen, Schulbände und einen Herrgott erfände.
Wie sollen diese Anspielungen von einem Lesepublikum, geschweige denn einem Theaterpublikum, verstanden werden?
Das ist wahr. Die Antediluvianer könnte man noch kennen, eventuell aus dem Lexikon begreifen lernen als vorsintflutliche Menschen. Aber dass mit dem Advokaten von Arras Robespierre selbst gemeint ist und mit dem Uhrmacher Rousseau, der Sohn eines Uhrmachers war, das ist nun wirklich nicht vorauszusetzen. Man kann sagen, dass es Büchner seinen Lesern und Theaterbesuchern nicht leicht gemacht hat. Eine Fülle von Anspielungen auf die Situation zur Zeit Dantons, aber auch mythologische aus der Antike stellen erhebliche Anforderungen, auch die teils bilderreichen Verweise.
Immer dazwischen auch derbe, teils für die damaligen Leser wohl auch obszöne Formulierungen. Die schlimmsten hat der Lektor Karl Gutzkow in der Bearbeitung von Dantons Tod getilgt, um der Zensur zuvorzukommen. So wird ein Wort wie Tripper ersetzt, aus Venusberg wird Berg und so weiter.
Wenn ich das recht gelesen habe, hat Büchner die sogenannten Unsittlichkeiten ja damit begründet, dass eine Dichtung nicht sittlicher oder unsittlicher sein solle als die Geschichte selbst. Und die Geschichte sei nicht zu einer Lektüre für junge Frauenzimmer geschaffen worden.